Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Karin Schulze und Sandra Omloh. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, wir freuen uns auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr kommt vom Theater Die Tonne aus Reutlingen und habt zwei Stücke im Gepäck, Die Nibelungen und Copycat vom Jugendforum. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an, das schon Premiere hatte. Mhm. Die Nibelungen am Donnerstag war die Premiere, wie war's?
Ja, am Samstag waren die sogar erstmal, weil wir die Landesbühnentage zu Gast bei uns hatten und dann mussten wir den Kollegen ein bisschen mehr Zeit auf der Originalbühne noch gönnen, sonst wäre es ein bisschen arg knapp gewesen. Also Samstag war die Premiere und es lief super, kam total gut an und ja, ich finde es sehr gelungen.
Die Nibelungen, warum die Nibelungen?
Das ist ein spannender Stoff, der schon Generationen von Menschen beschäftigt hat, die das immer wieder benutzt haben und aufbereitet haben. Und irgendwo ist dann, finde ich, an so einem Mythos auch was dran. Also es ist was ganz Urmenschliches, sonst würde sich das auch so ein bisschen wie bei Klassikern auch, sonst würde das nicht so lange bestehen bleiben und immer wieder Interesse wecken und sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich ganz toll. Das zu benutzen, auch sind es ganz viele aus verschiedenen Kulturkreisen, sind da ja Aspekte zusammengekommen und es geht halt um ganz große Gefühle, um eine sehr, sehr gruselige Rache eigentlich, die wirklich bis zuletzt alles kaputt macht. Ja, und das finde ich schon spannend, sich das mal anzugucken, wie Menschen dazu kommen vielleicht. Also klar, so eine Sage ist nicht unbedingt so psychologisiert, aber man kann natürlich die psychischen Aspekte daran auch ausarbeiten und ja.
Wo kommt der her, der Mythos?
Also es gibt mehrere Erzählstränge, also eigentlich sind so verschiedene Aspekte aus der Völkerwanderungszeit, die da verarbeitet wurden. Also zum einen sind die Burgunder in der Zeit irgendwie von der Weichsel bis nach Worms gezogen, also eben nicht da, wo man sie eigentlich sonst verorten würde, da in Frankreich, sondern erstmal in der Gegend von Worms. Dann gab es da eine große Schlacht mit Aetius, so einem Römer halt, der wo die Burgunder ziemlich schlimm eine schlimme Niederlage erleben mussten. Es blieben wirklich wenig von den richtigen Helden sozusagen übrig. Frauen und Kinder und was da noch so da war, wurde dann eben von den Römern umgesiedelt, da eben ins heutige Burgund, was man halt eben als Burgunderland dann noch kennt so. Und dann gibt es noch, also es gibt diesen Aspekt von den Hunnen, die da noch eine Rolle spielen. Und zwar haben wohl auch in diesem Heer von dem Aetius haben auch Hunnen mit, also die hatten ja irgendwie aus allen möglichen Gebieten da, die Römer hatten ja Verstärkung sozusagen in ihrem Heer und da war wohl ein großer Trupp Hunnen mit dabei, die wohl besonders wild da gekämpft haben und deswegen Eindruck hinterlassen haben. Und gleichzeitig, ja, Hunden an sich ist natürlich auch so ein Aspekt von römischer Zivilisation und eigentlich irgendwie so das wilde Kriegerische, was da noch so aufeinander prallt. Also da hat man ja auch genau diese Grenze mit dem Limes dann quasi, ist da ja auch so das zivilisierte und das wilde Barbarenland da im Norden. Die, genau, also das spielt alles eine Rolle und gleichzeitig gibt es aber auch schon im Nordischen, also im Isländischen zum Beispiel, gibt es so einen Sagenkreis, die Völsungen und die Tidrek-Sage und da sind einige Aspekte auch daraus, also da kommen auch schon diese Helden und so bestimmte Figuren finden sich da und das wurde auch schon im 8., 9. Jahrhundert gibt es ja erste Aufzeichnungen sogar da aus dem nordischen Bereich, gibt auch auf solchen so Runensteinen quasi so Bilder oder auch so Text in Stein gehauene Botschaften, wo man halt so Hinweise darauf schon hat. Also deswegen finde ich ganz, ganz interessant auch, dass sich wirklich so viele verschiedene Kulturen eigentlich da mit beschäftigt haben und in einer Zeit, wo es natürlich ja gar nicht sowas Vereintes jetzt gab irgendwie. Das waren ja wirklich so verstreute Gruppen, Volksgruppen überall und die zogen ja oder war ja mächtig was in Bewegung eigentlich und deswegen kommt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen da Geschichten zusammen und die wurden ja am Anfang auch eben mündlich übertragen und es ist ja ganz klar, dass jeder hat dann das, was irgendwie bei seinem Publikum gut ankam, dann noch ein bisschen ausgeschmückt oder manchmal gab es dann ja auch Auftraggeber, die eine bestimmte Message dahinter hatten und gesagt haben, okay, erzähl denen mal die Geschichte, aber es ist wichtig, dass du jetzt irgendwie besondere Tugenden rausstellst oder so und das ist dann eben auch bei dem ersten schriftlichen sozusagen in Deutsch, also Mittelhochdeutsch, die erste schriftliche Version, die ist vom 1200 entstanden, vom Nibelungenlied. Es gibt so Gerüchte, man weiß es nicht so genau, eventuell Walter von der Vogelweide, aber das ist nicht nachweisbar, weil diese Schrift an sich nicht mehr erhalten ist. Also man hat dann in relativ dicht dahinter sind zwei, drei Handschriften entstanden, die liegen uns noch vor, da gibt es Unterlagen und die kann man halt analysieren und da weiß man aber sozusagen, dass da wiederum die Schreiber dann auch ihre ihre Dinge mit reingebracht haben. Also das ist jetzt nicht nur ein normaler Kopierfehler sozusagen beim Abschreiben. Damals gab es ja keine Kopierer oder Druck, sondern es musste abgeschrieben werden. Und dann gab es natürlich auch Ausschmückungen, aber da gab es dann bewusst auch literarische Ausschmückungen. Insofern, dass da jeder irgendwie so ein bisschen Lokalkolorit reingebracht hat und so Orte. Deswegen genau ein Kreis gehört noch dazu. Das ist so um Passau rum. Da spielen die Orte eine wichtige Rolle. Und man merkt auch in diesem Nibelungenlied, dass das sehr detailliert beschrieben wird, wenn der Zug praktisch Richtung Etzelsburg dann geht, durch diesen Donauraum, da wird es plötzlich ganz detailliert in den Beschreibungen und daran sieht man, dass sich der Schreiber halt da gut auskannte und daran lässt sich so ein bisschen rückschließen, dass er im Passauer Raum war und da gab es halt irgendwie gerade einen Bischof in der Zeit auch, der Kultur und Literatur gefördert hat und der eben auch Walter von der Vogelweide gefördert hat und deswegen hat man da so. Also ich finde es auch ganz spannend, dass es fast so ein bisschen Detektivgeschichte, dass so viel im Dunkeln eigentlich liegt und man dann so rauskriegt. Und genau, es wird natürlich ganz viel in dem Nibelungenlied über diese Stauferzeit auch, was da halt an Idealen war, wird beschrieben. Also viel mehr jetzt als diese bisschen barbarische Völkerwanderungszeit hat man eher auch die Art des Kämpfens und diese Spiele bei Hof, so Turniere miteinander sich messen. Das ist eher so eine höfische Kultur dann wieder und die da hat, spielt da eigentlich eine ganz große Rolle in dem. Also da gibt es relativ lange Beschreibungspassagen auch, wo irgendwie ganz klar wird, wo Wert drauf gelegt wird. Dann werden irgendwelche Stoffe beschrieben, wo dann auch klar ist, die hatten schon Austausch mit Indien und so, wo einfach so Materialien vorkamen, die es halt vorher eigentlich gar nicht gab in dem Bereich. Und so kann man halt so Rückschlüsse ziehen und genau, und merkt halt auch gleichzeitig daran, wie das so verarbeitet wurde, das Material.
Wie viel Detektivarbeit ist da dann dabei? Unglaublich viel Sekundärliteratur wahrscheinlich auch. Ist das mehr bei dem Stück dann als bei anderen?
Klar, man liest sich da erstmal so ein bisschen ein, weil man natürlich so, also ich finde so Hintergründe halt immer total interessant bei dem, was man dann selber draus macht, ist natürlich auch wieder was anderes. Man ist ja genau wie alle anderen das vorher einem auch schon gemacht haben, man pickt sich die Aspekte raus, irgendwie die Hauptstränge der Geschichte und erzählt die dann natürlich in dem Sinne, wie es einen selber interessiert oder was einem gerade wichtig ist und wo man auch sagt, Mensch, das ist vielleicht ein Aspekt, der auch irgendwie nach so vielen Hunderten von Jahren die Menschen heute noch packt und interessiert und wo immer noch was dran ist einfach. Und so sucht man sich dann irgendwie eine Unterlage. So, klar, man kann auch nicht von den Mittelhochdeutschen dann letztlich ausgehen. Das ist, wir haben da von Franz Hümann die Fassung genommen und es kommen aber auch Aspekte rein aus dem Stück von Hebbel und so verschiedene Elemente, wo man dann auch guckt, was ist wirklich interessant oder wo braucht man ein bisschen mehr Futter noch und so. Und deswegen, also das ist so, ja, man zieht halt auch von überall her was ran.
Darf man das so mischen dann?
Das ist zum Glück alt genug, der Stoff. Selbst Hebbel ist schon lang genug tot, dass man da ganz frei mit umgehen kann. Das ist dann ganz schön insofern, ja.
Da gibt es dann keine Auflagen und so?
Nee, also das ist so, die künstlerische Freiheit ist da ganz
auch groß. Auch kein Verlag mehr dahinter, sondern...
Also wir haben in dem Fall einen Verlag, den Tübinger Harlekin Verlag, also weil die Karin Eppler das Stück schon mal auch gemacht hat und deswegen die Fassung ist sozusagen bei dem Verlag schon und wir haben natürlich ist ja logisch, dass man dann auf der Fassung fußt, wenn man dann schon die Regisseurin hat, die das nochmal wieder aufgreift sozusagen, dass man dann auch die diese Version nimmt, aber wir haben so ein bisschen andere Schwerpunkte nochmal gesetzt, weil das eher eine Fassung fürs Jugendtheater war und wir dann, noch ein bisschen anders das erzählen wollten.
Für die große Abendbühne, für adultifiziert oder wie nennt man das?
Nee, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen ernsthaft. Also es ist auch noch, gibt auch noch sehr, sehr lustige Szenen drin, aber es ist eher so, es hat nochmal eine größere Tiefe, als man vielleicht jetzt für junge Jugendliche, also ich würde sagen, ab 12 ist das auch total okay, aber halt so für Kinder oder also würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt so.
Also. Ich glaube, es ist eine sehr komplexe Handlung. Kann man das in einfachen Worten versuchen, mal den Plot wiederzugeben?
Also wir haben uns auch, also ich finde, man vielleicht ganz kurz zu der Erzählstruktur. Wir haben nämlich auch Erzähler dabei, die nehmen einen dann auch so ein bisschen an die Hand und das hat natürlich auch ganz viel gleichzeitig mit der Tradition von dem Nibelungenlied zu tun, was ja eben mündlich vorgetragen war. Das war ja sozusagen das Unterhaltungsprogramm auf den Burgen. Da saß man dann gemütlich zusammen und der Minnesänger hat quasi da die schönen Abenteuergeschichten verbreitet und das ist also so praktisch, was jetzt heute Fernsehen oder andere Medien sind, war halt damals die Aufgabe. Und deswegen ist natürlich viel Liebe, Intrige, Abenteuer damit drin, Heldengeschichten. Es geht damit los. Also wir haben einmal den Held Siegfried. Man kennt so ein bisschen diese Geschichte, diese Abenteuergeschichte von Siegfried, der mit dem Drachen kämpft und im Drachenblut eben gebadet hat, und dann ist dieses Lindenblatt dummerweise auf ihn niedergesegelt und hat eine Stelle an seinem Körper bedeckt, wo dann eben dieses Drachenblut nicht hinkam und deswegen kein Schutzpanzer entstanden ist. Das ist sozusagen seine einzige verletzliche Stelle damit. Gleichzeitig hat er die Nibelungen, das ist so ein nebulöses Volk aus dem Norden, das wird auch nicht genauer beschrieben, das switcht dann in der Geschichte auch ein bisschen. Das hat er praktisch besiegt, da gab es irgendwie zwei Zwerge, die sich um einen Erbe gestritten haben und er sollte schlichten, und die haben ihm dafür schon, damit er bereit ist, das zu schlichten, so ein Schwert, so ein Zauberschwert quasi geschenkt. Und die haben sich dann aber so gestritten und es ging überhaupt nicht, und dann irgendwann hat er die erschlagen und wurde damit der Held der Nibelungen, also der Herr der Nibelungen und der des großen legendären Schatzes, den die da in ihrem Berg versteckt haben. So. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte, die kommt jetzt in diesem Nibelungenlied. Erstaunlicherweise wird die nur auch so am Rande erzählt, aber die ist zum Beispiel aus dieser Wölsungensage, da kommt das viel mehr, kommen diese Elemente halt viel mehr vor. Im Nibelungenlied selber wird das schon bekannt vorausgesetzt. Aber wir nehmen da schon das Publikum auch ein bisschen mit an die Hand. Es gibt eine Figur, die das dann erzählt, einfach so als Hintergrund für die mitspielenden Figuren, dass man so sagt, okay, wer ist denn das jetzt überhaupt? Und genau. Und dieser Held Siegfried, der hat sich vorgenommen, der hat eigentlich alles, er hat den Schatz, der hat ein reiches Land, der ist glücklich eigentlich und dem fehlt jetzt nur noch eine Frau. Und so wie das da damals also ist, hat er sich eine ausgeguckt, nämlich die Kriemhild, die in Worms lebt. Die hat eigentlich drei Brüder, den Gunther, den Giselher und den Gernot. Oder wohl auch, also das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, wo man rausgekriegt hat, dass das mit den Burgunden stimmt, weil das bei denen wohl auch so ist, dass die Brüder da immer mit dem gleichen Namen anfangen. So, genau, bei uns ist das ein bisschen verschlankt. Wir haben eigentlich nur den Gunther, der so alle Brüderelemente in sich vereinigt. Eben Gunther und Kriemhild, das sind die Geschwister sozusagen, die da in Worms sind. Siegfried kommt nach Worms an den Hof eben, und man macht das aber nicht so holterdiepolter, sondern lebt da erst eine Zeit lang. Also es war ja damals auch so, dass die Männer- und Frauenwelten so ein bisschen getrennt waren. Also die sehen sich ein Jahr lang überhaupt nicht, und so lange ist Siegfried da am Hof von Worms und macht schöne Turniere, Ritterspiele, und die kämpfen da miteinander und messen ihre Kräfte. Und Kriemhild, muss man dazu sagen, die hat eigentlich gesagt, sie will überhaupt gar keinen Mann, weil sie einen ganz schlimmen Traum hatte immer wieder, in dem zwei Adler einen schönen Falken zerfleischen, und ihre Mutter deutet das ihr so, dass sie praktisch, dass das der Mann ist, den sie liebt, und so, sozusagen, und sie will dem nicht aussetzen, logischerweise, und deswegen sagt sie, sie verzichtet lieber ganz auf die Liebe. Und dummerweise ist der Siegfried aber dann doch irgendwie ganz, ganz attraktiv und charmant, und irgendwie, ja, passiert da schon irgendwie was. Also erstmal aus der Ferne ist wahrscheinlich auch ganz spannend, wenn man sich ein Jahr lang nicht sieht, aber trotzdem in der Nähe ist, das wird dann auch irgendwie ganz prickelnd bei denen. Und dann gibt es noch einen Krieg, also mit den Dänen, die ziehen da aus, und Siegfried kehrt eben als großer Held, also Siegfried hilft den Wormsern dann, dass sie praktisch da glorreich siegen können, und dann kommen sie wieder, und da ist sozusagen die erste Begegnung überhaupt zwischen, also er kommt so als der Helfer, der Held, der den Brüdern quasi da zum Sieg auch mitgeholfen hat, kommt dann wieder zurück an den Hof, und da gibt es sozusagen die erste Begegnung zwischen Kriemhild und Siegfried. Siegfried hat natürlich von den, das gibt es auch, wird auch nicht erzählt, wie er dran gekommen ist, aber er hat auch von diesen Nibelungen eine Tarnkappe bekommen. Ganz praktisch, dass man halt so ganz ungesehen da irgendwie seine Kraft einsetzen kann auch. So, und jetzt ist sozusagen endlich raus, die wollen eigentlich heiraten, Kriemhild und Siegfried, und aber der Bruder, damals war das halt so, dass der Bruder irgendwie sein Okay dafür geben musste, und der Gunther sagt aber, der hat schon sein Auge auf Brünnhild geworfen, das ist so eine ganz große Königin-Kämpferin, so eine Mythen-Umwobene im hohen Norden, und die möchte er gerne heiraten, und das Problem ist aber, die ist eigentlich unbesiegbar, und alle Freier, die sich da irgendwie ankündigen, ist also wirklich so eine so Märchengeschichte, die müssen mit ihrem Leben dafür bezahlen, wenn sie nicht besiegen können, so. Und die Aussicht dafür ist relativ gering, und dann sagt aber, hat jetzt Gunther schon gesehen, wie Siegfried ihnen im Kampf geholfen hat, und sagt, Mensch, wenn du mir dabei hilfst, die Brünnhild zu bekommen, dann kriegst du die Kriemhild, so. Mal so voller Deal halt. Genau, und ja, dann ziehen sie halt in den Krieg zusammen, also in die Eroberung der Brünhild quasi, und Siegfried sagt schon, ach was, man braucht da irgendwie keine Leute, wir ziehen einfach zu dritt, wir nehmen noch den, genau, eine wichtige Figur, es ist noch Hagen von Tronje, der ist da am Hof, der spinnt schon so seine Intrigen, das ist insofern eine sehr interessante Figur. Der hat seine Hände überall im Spiel und der findet natürlich auch diesen Nibelungenschatz schon sehr attraktiv, den der Siegfried sozusagen mit in die Familie bringt. Und der ist auch derjenige, der praktisch diese ganzen Hintergrundgeschichten erzählt. Eine Hintergrundgeschichte, die man leider auch nicht im Nibelungenlied erfährt, die so ein bisschen nur aus Episoden dann wieder rauskommt, die jetzt für die nächste Handlung ziemlich wichtig ist, dass der Siegfried wahrscheinlich schon mal bei Brünhild war und irgendwas mit der schon hatte und da lief schon was und Brünhild wartet eigentlich auf ihren Siegfried, weil sie sich Siegfried ausgeguckt hat und das ist so der einzige Held, der ihr ebenbürtig ist und mit dem würde sie dann gerne zusammen sein, aber der kommt an den Hof und die es wirkt so, als wäre er irgendwie der Vasall von Gunther. Also Siegfried macht das halt bewusst, weil er ja Kriemhild möchte, spielt da bewusst seinen Status praktisch runter, dass er eigentlich auch König ist und lässt sozusagen Gunther den Vortritt und sagt, das ist hier der Große und um den geht's und ich bin ja nur der kleine Lehensmann von dem Gunther. Und genau, er hilft dann, Siegfried nimmt wieder seine Tarnkappe zu Hilfe und damit gelingt es ihm halt, die Brünhild zu besiegen. Die machen dann auch, weiß nicht, Speerwurf, Weitsprung, Steinwurf, alle möglichen lustigen Spiele. Und durch die Hilfe von Siegfried, der da immer den Speer immer noch ein bisschen weiter trägt, als Gunther den eigentlich schleudern könnte, gewinnt er dann. Und Brünhild ist erstmal total sauer, weil sie damit ja nicht so glücklich ist. Aber es ist natürlich der Deal eigentlich, dass sie gesagt hat, okay, wer mich besiegt, der darf mich dann auch heiraten. Und dann droht ein Krieg nochmal, so einfach will sie sich doch nicht geschlagen geben. Und dann haut der, sie will praktisch ihr Heer, sagt ja, ihr Heer soll mitkommen nach Worms, aber es ist irgendwie ganz klar, dass das eine ganz große Bedrohung ist. Und dann fährt nämlich der Siegfried los und der hat ja seine Nibelungen noch. Und die aktiviert er dann, die holt er dann zu Hilfe und kommt mit dem riesen Nibelungenheer an. Und dann kann natürlich Brünnhild dagegen auch nichts mehr ausrichten. Und so ziehen sie dann nach Worms. Und da ist dann erstmal Kriemhild und Siegfried sind natürlich total glücklich, dass sie jetzt dann endlich zusammenkommen können und gleichzeitig will aber Brünnhild, die wehrt sich noch gegen Gunther so und dann hilft Siegfried auch Brünnhild zu besiegen, das ist eigentlich ziemlich eine krasse Nummer, finde ich, also er zieht dann auch wieder seine Tarnkappe auf und es geht halt genau darum, dass man, also eigentlich ist es in der Geschichte so, sozusagen so, sobald sie halt irgendwie mit einem Mann geschlafen hat, hat sie halt ihre Zauberkräfte verloren und damit ist also, aber bis dahin muss man erst so weit kommen halt. Und Siegfried hilft dann dem Gunther dazu und nimmt dann aber gleichzeitig Brünnhild wie so kleine Trophäe. Sie hat halt einen Gürtel und einen Ring und den nimmt er mit und den findet aber Kriemhild sozusagen. Das gibt es ja damals im Mittelalter, hatte man so eine Morgengabe nach der Hochzeitsnacht, gab es dann praktisch für die Frau ein Geschenk und sie findet und denkt halt, das wäre ihre Morgengabe, die sie bekommt, diesen Gürtel und diesen Ring. Und dabei muss er ihr aber gestehen, woher er das hat. Sie ist natürlich erstmal total sauer. Was? Wir sind doch gerade erst verheiratet und du bist schon bei Brünnhild. Was soll denn das? Und dann erklärt er ihr aber die ganze Geschichte. Also sie weiß auch Bescheid. So, und jetzt ist aber Hagen kommt jetzt wieder ins Spiel. Und der, also einerseits ist Brünnhild total eifersüchtig. Und sie, also sie schmieden praktisch einen Komplott mit Hagen und Brünnhild, dass sie praktisch, dass es überhaupt nicht geht mit diesem Siegfried. Und für die Brünnhild ist das die Wahnsinnsschmach natürlich auch, dass irgendwie, wenn Siegfried sie erobert hat. Und so wird beschlossen, also Hagen und Brünnhild beschließen also, dass Siegfried getötet werden muss. Und dafür entlockt Hagen mit einer ganz fiesen Finte der Kriemhild wiederum das Geheimnis, wo denn diese verletzliche Stelle ist, weil er sagt, er will Siegfried im Krieg beschützen und deswegen soll sie ihm sogar da, wo die Stelle ist, irgendwie ein Kreuz aufs Gewand sticken. Genau, das Übel nimmt natürlich seinen Lauf. Man kennt die Geschichte, Siegfried wird dann ermordet und ab da ist eigentlich Kriemhild schwört Rache und sie zieht diese Rache durch. Sie heiratet den Hundenkönig Etzel. Man denkt erstmal, ah, super, die hat ihre neue Liebe gefunden, hat sich endlich abgefunden, aber sie benutzt eigentlich Etzel nur, um diese Rache durchziehen zu können und lädt dann die Wormser alle an den Hof ein und da gibt es dann das Gemetzel bei Etzel. So. Genau.
Ein wildes Intrigenspiel auf vielen Ebenen, politische Ebene, aber auch die private Ebene, das sind so die Hauptstränge?
Genau, das finde ich halt ganz spannend, dass eben das Politische auch immer wieder mitspielt, dass auch dieser Schatz eine Rolle spielt, so wer das Geld hat, hat die Macht irgendwie. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der ja durchaus auch noch aktuell ist. So. Auch diese Intrigen, dass eigentlich auch gar nicht die Könige eigentlich die gar nicht die Macht haben, sondern eigentlich die anderen eher und sie benutzt werden so. Und da gibt es ganz viele so Aspekte, die uns durchaus auch heute noch treffen und eben auch diese tiefen Gefühle, diese Verletztheit auch und diese Schmach und dieses, diese schon auch irgendwie Rache und diese Verzweiflung, also es ist sehr intensiv das Ganze.
Auch das gibt es heute noch, auch wenn das Verhältnis, das Geschlechterverhältnis ist ja schon, zeugt ja noch zum Glück vielleicht von vergangenen Zeiten.
Genau, zum Glück haben wir das ein bisschen anders.
Aber und die heißen Gefühle sind ja auch... Das gibt es ja auch heute noch.
Die gibt es immer noch, genau. Mhm. Aber deswegen genau wegen dieses Geschlechterverhältnisses, das natürlich so ein bisschen abstrus ist, was da alles so abgeht, haben wir auch bei uns das wichtig, dass wir die Kriemhild so in den Vordergrund stellen und einfach die Perspektive mal ein bisschen ändern und sagen, wir erzählen das jetzt nicht die großen Heldengeschichten, sondern eigentlich ist bei uns jetzt die Frau die Heldin oder das, was uns interessiert, deren Wandlung eigentlich, die sie da durchmacht und wie sie damit umgeht und wie sie sich dazu stellt eigentlich, was da auch über sie beschlossen wird. Und dann gibt es natürlich auch sowas, wo sie dann sagt, ja, und ich werde gar nicht gefragt oder was. Also sie ist durchaus jetzt nicht so in der Zeit verhaftet, aus der es jetzt entstanden ist. Aber
eine Powerfrau.
Genau. Dana.
Wie setzt ihr es optisch um? Habt ihr den Hofstaat aufgefahren?
Also das ist das Spannende. Wir haben eigentlich voll die Mittel des Theaters da eingesetzt und es kommt super zur Geltung. Also man kennt diese Geschichten ja in diesen ganzen Fantasy-Geschichten mit Herr der Ringe, Verfilmung, Bombast, Riesennummer. Und das Schöne ist, das brauchst eigentlich alles gar nicht, weil wir spielen das mit, bei uns gibt es wirklich nur 4 Schauspieler, also 3 Männer, eine Frau und einen Musiker, der live, also der Michael Schneider macht das, der macht ganz geniale Musik, also zum Teil mit der Geige, zum Teil mit dem E-Piano, aber er hat dann natürlich auch so elektronische Sachen, hat dann so Looper drin und alles mögliche, also ist das alles live gemacht, obwohl es jetzt vielleicht elektronisch klingt und auch ein riesen Bombast auffährt, also man denkt dann wirklich an diese Filmmusiken und denkt, wow, das ist das ganze Orchester da und es macht natürlich ganz viel, diese Musik und das sind Geräusche und es gibt immer wieder so ein Motiv, das dann aufkommt, wenn die Liebe kommt und das ist, also ich finde es richtig, richtig toll, diese Musik, die öffnet eigentlich Welten und Bilder in den Köpfen. Und da haben wir ein Bühnenbild, das greift eigentlich den Traum auf am Anfang von diesem Adlern halt. Also deswegen, es hat so ein bisschen so eine Art Flügel, sind aber auch die Treppen, es könnte eine Zugbrücke in einer Burg sein. Und es ist eigentlich ganz archaisch und einfach gemacht und die Bilder entstehen dann im Kopf. Und das finde ich eigentlich die Stärke, eigentlich das Tolle an Theater, dass es halt die Fantasie so kriegt und ja, antriggert eigentlich bei den Menschen, dass man ganz viel sieht und Assoziationen hat und wirklich mit einfachsten Mitteln. Und die werden auch die Schauspieler, die haben natürlich bei 4 Leuten und bei der Geschichte, weil merkt man schon, es gibt ein paar mehr Figuren eigentlich, also die ziehen sich auch um, beziehungsweise die haben als Kostüme-Idee, es gibt praktisch immer nur einzelne kleine Elemente als Kostümteile und damit ist sozusagen klar, wenn der gibt es so eine Panzerschulter eben, das ist dann der Siegfried und es gibt so ein Diadem, das ist die Kriemhild und so gibt es ganz verschiedene Elemente, wo man sofort weiß, wer jetzt gerade wen spielt und natürlich von der Haltung, also ich finde, das zeigt natürlich auch nochmal die Schauspielkunst, weil man halt sofort sieht, also krassesten ist der Wechsel für den Sebastian Hammer, der hat nämlich die tolle Aufgabe, er spielt einmal Brünhild und er spielt aber auch König Gunther, was dann besonders spannend ist natürlich, wenn die zusammenkommen.
Die spielen auch direkt zusammen.
Naja, war dann so das Spannende bei der Inszenierung, das so zu machen, dass man das nicht als Fehlen empfindet, dass die halt nicht zusammen auftreten, sondern man weiß immer, es gibt super schnelle Wechsel, das finde ich ist auch so eine Faszination, die dabei rüberkommt, so eben, wo wirklich dieses Theater seine ganze Größe da zeigt, weil man halt diese Wechsel und man weiß sofort, wann wer ist und wie das wechselt und was ich auch toll finde, wie ja diese Frau, also man gibt ja irgendwie diese ganz blöden so Karikaturen, wenn Männer Frauen spielen, oft so, und das ist es halt überhaupt nicht. Also ich finde, der spielt die Brünhild ist eigentlich viel cooler als der König Gunther sogar. Machen die ganz toll, oder der David Liske, der spielt halt, man könnte meinen, es ist dann sozusagen das Beuteschema von Kriemhild, der spielt erst Siegfried und dann den Etzel, aber dadurch, dass er die so wahnsinnig unterschiedlich spielt, merkt man schon, dass es jetzt jemand anders ist. Oder ja, die Chrissy Taus-Hahnes, die Kriemhild, meistens Kriemhild spielt, die spielt zum Beispiel aber auch mal den Zwerg Alberich, wenn der Siegfried zu seinen Nibelungen fährt und so. Also es gibt da ganz, ganz interessante Wechsel oder genau der Thomas B. Hoffmann, der ist Hagen von Tronje, ein ganz großer Intrigant am Hofe von eben da von Worms und gleichzeitig aber auch Dietrich von Bern, der wiederum eine ähnliche Rolle am Hof von Etzel spielt. So. Und das finde ich, also da ist sogar, ich weiß nicht, manche würden das vielleicht sehen, boah, die hatten jetzt nur 4 Schauspieler dafür, aber ich finde eigentlich einen ganz großen Reiz genau darin, dass sogar da auch darüber so Parallelen von Figuren auch nochmal deutlich werden eigentlich so und Unterschiede und Parallelen gleichzeitig. Und das finde ich eine sehr, sehr gelungene Form insofern dann.
Die Action spielt ja schon auch eine große Rolle. Wie habt ihr das umgesetzt? Gibt es auch so ein bisschen Schlachten, Kämpfe?
Ja, es gibt auch Schwertkämpfe. Wir haben extra Schauschwerter bestellt. Ich glaube, die wiegen 2,4 Kilo. Also das ist auch richtig harte Arbeit dann damit. Ist man ja nicht mehr so gewohnt heutzutage. Da so die Ritter waren da besser drin bei solchen Gewichten. Aber doch, es gibt ein paar. Und dann ist natürlich viel Effekt mit Musik und mit Licht halt auch und es macht gleich ganz viel Atmosphäre und dann brauchst du oft gar nicht so viel Riesenschlacht. Man hat dann natürlich so Möglichkeiten mit Zeitlupe oder einfach große Gesten, Posen und sowas und das erzählt sich dann einfach darüber und das mag ich persönlich total gern, weil es einfach genau, das für mich ist das einfach genau, das ist Theater einfach so.
Das ist elektronische Musik, aber gibt es da auch mittelalterliche Elemente, so ein bisschen die Zeit dann auch oder ist das wirklich dann komplett modern?
Naja, es sind schon auch so Melodien vielleicht, so Anklänge an so Minnesänger-Lieder, sowas in dem Sinne, aber es gibt jetzt nicht so die typischen Minnesänger-Instrumente dabei.
Schalmei.
Ja, die haben wir jetzt nicht. Geigen gab es ja auch noch nicht. Also eine Geige kommt zum Einsatz, aber...
Aber der steht auch mit auf der Bühne? Oder sieht
der
man
ist die
ihn
ganze
auch?
Zeit mit auf der Bühne. Also genau, das ist so, man verrät sozusagen, wie es gemacht wird. Alles liegt total offen. Also es wird da eigentlich gar keine Illusion erzeugt. Wir behaupten das gar, also sozusagen gar nicht, dass wir irgendwie was verstecken oder das ist, wird, also es liegt alles da und es funktioniert aber trotzdem, dass man sich damit reinziehen lässt und dass man das auch gar nicht mehr wahrnimmt. Man nimmt die Musik wahr, aber sieht den Musiker irgendwann gar nicht mehr, weil man irgendwie auf die Szene da guckt und also so, das finde ich ist, ja, es ist echt ein Phänomen eigentlich, also, das so zu erleben.
Was ist die Botschaft für die jetzige Zeit so ein bisschen? Was würdest du da raus interpretieren?
Ne, die Botschaft, also ich finde schon, das ist klar, diese Wahnsinnsrache, die alles kaputt macht eigentlich, wie Rache blind macht und Unversöhnliches, was das für Leid anrichtet eigentlich, weil sie zerschlägt ja alles, was ihr lieb ist, ihre ganze Familie wird ausgerottet, ihr Sohn, alles, alle kommen um eigentlich dabei, also wirklich... wie absurd es eigentlich ist, das so durchzuziehen und nur zu sagen, weil ein Mensch ermordet wurde, auf hinterhältige Art natürlich, aber trotzdem ist das rechtfertigt, das natürlich überhaupt gar nicht so ein Wahnsinnsgemetzel zu veranstalten. Und ich meine, da gibt es leider immer noch Beispiele für, wo Leute so irgendwelche kleinen Dinge dafür benutzen, um zu sagen, aber das geht gar nicht und deswegen muss man das und das und das und wo sich dann praktisch sowas so potenziert auf einmal und wo es in so einen Wahnsinn kippt eigentlich, wo man denkt, ey Leute, halt, es geht nicht. Und ja, das finde ich eigentlich eine wichtige Message auch heutzutage.
Wo kommt es eigentlich her, dass das so als urdeutscher Mythos gilt, die Siegfriedsage auch und das, dieses Germanische und halt dann auch von Rechten ja manchmal dann benutzt und missbraucht wird?
Ja, das finde ich auch ein bisschen unverständlich eigentlich, weil ja gerade irgendwie aus ganz verschiedenen Kulturkreisen da Elemente eingeflossen sind, die da irgendwie zusammenkommen. Klar, das ist halt so ein bisschen dieser Held, der Siegfried, wobei ich finde den auch ein bisschen naiv und dumm gleichzeitig so. Also ich finde es jetzt nicht nur der, also für mich ist ein Held halt was anderes eigentlich so. Und ich finde es auch zum Beispiel auch, ich meine, was er da auch tut, das ist ja nicht unbedingt so korrekt, also diese ganzen Zaubermittel zu benutzen, um da anderen, also seiner Seite zum Recht zu verhelfen, damit täuscht man ja die anderen. Also fair ist es auf keinen Fall irgendwie, also es ist kein fairer Wettkampf, den er da betreibt. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz seltsam, dass sich sowas als Volks- oder Nationalmythos dann auch, also ich meine, wenn man den dann konsequent durchdenkt, dann ist das ja schon wieder lustig.
Sind wir beim Doping heute, ne? Ja.
Ja, genau. Aber Ja, keine Ahnung. Also es wird halt dann eben auch hergezogen, eben um das, eben so, da wurden diese heldenhaften Aspekte da, der Unbesiegbare, das wurde halt dann so hochstilisiert und rausgestellt und wie gesagt, es zieht jede Zeit so ihrs raus auch und es benutzt es halt, um die einzelnen Aspekte nur rauszustellen.
Nibelungen, ist es immer ohne Artikel? Bei euch ist es ohne Artikel?
Uns ist jetzt ohne Artikel, genau.
Aber ohne bestimmten Grund?
Ja, das ist so, ich finde so die Nibelungen, das klingt so, das hat so was Statisches auch. Und Nibelungen ist so allgemein, ich finde, da hat man so dieses Nibelungen-Mythos, das Ganze irgendwie, es klingt für mich da mehr nach. Und man hat zum Beispiel, was ich auch ein bisschen verwirrend finde in der Geschichte, ist, Nibelungen sind ja eigentlich dieses Zwergenvolk, was diesen Schatz hat. Und irgendwann switcht der Erzähler darauf, dass dann plötzlich die ganze Wormser-Gruppe, also da um Siegfried und so, die sind dann plötzlich die Nibelungen, also sozusagen, weil Siegfried diesen Nibelungen Schatz hat und der Herr der Nibelungen ist, wird das dann alles plötzlich Nibelungen, das verwässert das auch so ein bisschen. Also
der Ursprung geht dann verloren, dann genau. Der Ursprungsgedanke, oder ist auch nicht mehr das Wichtigste. Nibelungen im Theater Die Tonne in Reutlingen, die Premiere war am Samstag, nächste Aufführung jetzt am Mittwoch und am Freitag, 10. und 12. April, 13. und 14. April auch nochmal und dann wahrscheinlich noch bis in den Sommer.
Genau, das wird nochmal jetzt Ende April auch nochmal gespielt und dann kommt es im Anfang Juni auch nochmal.
Da macht ihr dann Pause? Ist das so eure Ensuite?
Ja, wir haben dazwischen noch eine andere Produktion in dem Saal, nämlich Liebe dann den Nix mit unserem inklusiven Ensemble und deswegen machen die Nibelungen dann ein bisschen Pause zwischendurch.